herzlich willkommen zu Anti-Intuitiv, dem Podcast für systemische Organisationsentwicklung. Und zwar geht es um Sabine Kröns Buch 42 systemische Hacks mit dem Untertitel Unerwartete Lösungen für Führung und Organisationsberatung. Und wir fangen an mit der Einführung. Und da geht es uns jetzt erstmal darum, zu verstehen, wie ist denn das Buch aufgebaut, worum geht es da eigentlich? Und Sabine, hallo, herzlich willkommen.
Hallo Holger.
Dein Buch hat ja eine gewisse Struktur, die folgt einer bestimmten Logik. Kannst du mal ein bisschen erläutern, was ist eigentlich die Intention in dem Buch und was ist die Intention der Struktur, die du da aufgebaut hast, um ja vielleicht irgendwie bestimmte Organisationsthemen zu adressieren? Ja, leg einfach mal los.
Gerne. Ich habe eine ganze Weile geknobelt, wie die Struktur des Buches aussehen könnte und habe mich letztlich für eine Struktur entschieden, die auf der, man könnte sagen, Makroebene, auf der Kapitelebene mit zwei Kapiteln startet, die aus meiner Sicht Grundkapitel sind, um Organisationen zu verstehen. Und die anderen vier Kapitel gehen dann ins Detail. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Paradoxie. Also Organisationen sind ja um Paradoxien herumgebaut. Oft wird es gar nicht gesehen oder begriffen. In meiner Erfahrung mit Organisationen spielt dieses Wort relativ wenig eine Rolle. Man spricht manchmal vielleicht auch von Zielkonflikten, aber weniger von Paradoxien. Aber wenn man Luhmann liest, weiß man, dass Organisationen um Paradoxien herumgebaut sind, und zwar Entscheidungsparadoxien. Und es gibt noch eine ganz andere Paradoxie und eine ganz wichtige, es ist nämlich die Beobachtungsparadoxie. In zwei Worten oder zwei Sätzen zusammengefasst heißt es, jede Beobachtung, die ich tätige, die führt auch zu etwas Nicht-Beobachtetem. Also ich selektiere eine Beobachtung und automatisch sehe ich damit was anderes nicht. Und mit dieser Grundfigur haben es Organisationen ununterbrochen zu tun. Sie sehen nämlich was und was anderes sehen sie dann nicht.
Warum ist das relevant? Also warum muss ich das als Entscheider in einer Organisation wissen oder als Berater?
Weil ich dann bewusster damit umgehen kann, dass wenn ich zum Beispiel auf eine bestimmte Mitbewerbersituation immer auf die gleiche Art und Weise schaue, möglicherweise andere Mitbewerber, die jetzt nicht mehr ganz der Struktur meines Beobachtens entsprechen, übersehen könnte. Es gibt ja so die Klassiker, dass zum Beispiel Tesla gar nicht als relevanter Player bei den Automobilherstellern in Betracht gezogen wurde und dann ziemlich zügig an ihn vorbeizog. Also da war das Nichtbeobachten der Automobilhersteller, wer ein Mitbewerber sein könnte, nicht in der Beobachtung. Also es hat letztendlich in hohem Maße eine überlebenswichtige Rolle für Organisationen, was sie nicht beobachten.
So ein bisschen der Nokia-Effekt. Also welches Suchschema habe ich, und wenn in meinem Suchschema der Markt besteht aus bezahlbaren Handys und auf einmal kommt einer mit einem Computer, der unglaublich teuer ist und irgendwie ein Touchscreen hat, dann ist das irgendwie nicht in meinem Suchschema und dann wird das als irrelevant abgetan sozusagen. Okay, also das ist sozusagen
das erste Kapitel. Das zweite Kapitel handelt von Entscheidungsprämissen. Organisationen, die sind ja ein wildes Durcheinander an Einzelentscheidungen. Jeden Tag treffen Menschen Entscheidungen, und als Organisationsentwickler, als Führungskraft muss ich mich mit der Frage beschäftigen, wie kriege ich da eigentlich ein bisschen Ordnung in diese Entscheidungsfülle, sodass nicht einfach jeder nach bestem Wissen und Gewissen, aber trotzdem jeder macht, was er denkt. Und dazu dient dieses zweite Kapitel. Es klärt nämlich auf, wie man Struktur und auch Erwartungsstrukturen in Organisationen bekommt, sodass eine Organisation nicht ganz willkürlich unterwegs ist, sondern schon in die gewollte Richtung geht. Und da nicht alles organisiert werden kann in Organisationen, über Entscheidungsprämissen entstehen Lücken. Und mit der Art, wie diese Lücken gefüllt werden, beschäftigt sich eben auch dieses Kapitel 2. Kapitel 3 schaut auf so Möglichkeiten, wie man kommunikativ in einer Organisation in der jeweiligen Rolle als Berater, als Organisationsentwickler oder auch als Führungskraft Anschluss findet. Darum geht's nämlich, Entscheidungen zu treffen, Einfluss zu nehmen in der Organisation, die dann auch etwas bewirkt und nicht einfach im Nirvana verschwinden. Was natürlich in keinem Buch fehlen kann, ist das Kapitel 4, wo es ganz explizit um Führung und Kultur geht. In unseren Beratungsprojekten werden wir ganz viel damit konfrontiert, wie kann man Kultur verändern, wie kann man als Führungskraft Einfluss nehmen. Und das wird in diesem Kapitel mit den Hacks erläutert, und zwar auf eine wahrscheinlich ungewöhnliche Art und Weise und anders als möglicherweise der normale Leser das erwarten würde. Dann folgt Kapitel 5. Und dieses Kapitel dreht sich um die Selbstbeobachtung einer Organisation. Praxisfeld hat ganz früh schon den Spruch geprägt, wie kriegt man eine Organisation mit sich selbst ins Gespräch? Also wie bekommt man Reflexionsfähigkeit in einer Organisation organisiert? Und in diesem Kapitel gibt es ganz viele Hinweise, wie man die Selbstbeobachtung einer Organisation organisieren kann. Zum Beispiel über Musterbeobachtung, über Zuschreibungspraktiken, die in Organisationen existieren, über die Art, wie Fehler beobachtet werden. Also ganz praxisrelevant, hat schon fast so eine Art von Interventionscharakter. Und dann folgt das letzte Kapitel. Da geht es im Groben um Veränderung und wie man die organisiert. Und wer bis dahin gekommen ist, den wird es nicht überraschen, dass auch in diesem letzten Kapitel die Entscheidungsparadoxie eine große Rolle spielt. Veränderung hat immer was mit Entscheidungen zu tun und man wählt was ab und wählt was Neues. Und wie geht eigentlich eine Organisation mit den abgewählten Varianten um, die ja ganz häufig dann auch als Widerstand gegen das Neue erlebt werden? Dieses Kapitel thematisiert also diese Fragestellung.
Wenn man jetzt in deinem Einleitungsteil liest, dann sprichst du von dem Eigensinn der Organisation und man hat ja eigentlich so die Vorstellung, dass Entscheidungen rational getroffen werden nach einem betriebswirtschaftlichen Verständnis. Man trifft die Entscheidung, die am günstigsten für die Organisation ist. So ist das landläufige Denken und dann beim Lesen deines Buches bekommt man aber den Eindruck, dass sich Organisationen relativ beharrlich gegen den ein oder anderen vernünftigen Vorschlag wehren. Warum ist das eigentlich so?
Da hole ich ein ganz klein bisschen weiter aus. Ich würde nämlich gerne einmal erläutern, was so das klassische Verständnis von Organisationen ist. Wir sind in unserer westlichen Kultur sehr stark geprägt von einem rationalistischen Verständnis von Organisation. Das heißt, wir denken, dass wenn man das alles nur vernünftig, rational organisieren würde, dann könnte man durch die Festlegung eines Zweckes und die Unterteilung dann des Zwecks in Ziele und Teilziele eine Organisation zielgerichtet führen. Und es ist nicht ganz falsch, aber es lässt leider zu viele Dinge und Fragestellungen unbeobachtet. Da sind wir wieder bei dem Unbeobachteten, nämlich wie geht man eigentlich mit der Situation um, dass Mitarbeitende nicht das tun, was man denkt, obwohl man eine klare Anweisung gegeben hat beispielsweise. Also, oder warum geht der Plan nicht auf? Oder warum sind wir nicht in Time and Budget? Also es gibt viele Fragen, die aufkommen, die nicht mit Rationalitätsantworten gelöst werden können. Niklas Luhmann hat ein anderes Konzept von Organisationsverständnis entwickelt, eine andere Theorie. Er beschäftigt sich insbesondere mit der Frage, wie Organisationen von Entscheidung zu Entscheidung kommen. Also er sagt, nicht eine Organisation ist halt ein Haus und Maschinen, die da drin sind, sondern seine Beobachtung oder seine Beschreibung ist, Organisationen bestehen aus Entscheidungen. Man muss sich einfach nur mal vorstellen, man würde nichts mehr entscheiden in der Organisation, es würde kein Lohn mehr bezahlt werden, man würde nicht mehr mit seinen Lieferanten sprechen, man würde auch keine Strategie mehr entscheiden, dann würde in der Organisation innerhalb kürzester Zeit gar nichts mehr passieren. Also Organisationen bestehen mit einer systemtheoretischen Brille aus Entscheidungen. Und die Frage ist, wie kommt eine Organisation von Entscheidung zu Entscheidung? Und diesen Mechanismus beobachten Systemiker, weil sie auch wissen, dass Organisationen nicht planbar sind, sondern ganz viel Unerwartetes passiert, Komplexes passiert, Dinge kontingent sind, also Entscheidungen mal so entstehen könnten oder so entstehen könnten. Also es viel weniger planbar ist, als man gemeinhin denkt.
Okay, es ist nicht planbar. Auf der anderen Seite können die Entscheidungen ja dann trotzdem immer noch rational sein. Also ich entscheide nicht gegen das Interesse der Organisation. Und trotzdem klingt es ja so, als wenn da auch viel Emotion drin wäre. Also als wenn Entscheidungen auch so aus dem Bauch heraus getroffen werden oder aufgrund von anderen Kriterien als denen, die man so landläufig als Sachkriterien betrachtet.
Ja, landläufig denkt man ja so in Kosten-Nutzen-Rechnungen beispielsweise, dass aber natürlich der Nutzen auch konstruiert ist oder auch sehr unterschiedlich konstruiert werden kann. Die einen sehen den Nutzen darin, die anderen darin. Das wird da drin nicht abgebildet, sondern man tut eigentlich so, als könnte man exakt die Kosten berechnen. Das geht vielleicht sogar noch, aber den Nutzen kann man natürlich viel weniger klar definieren, weil es gibt ja nicht nur ein System oder eine Stakeholdergruppe, die einen Nutzen hat, sondern verschiedene. Und dann ist man schon bei der Komplexität einer Organisation, dass eine Entscheidung für den einen möglicherweise von Interesse ist und für eine andere Stakeholdergruppe oder für ein anderes Teilsystem eher von Nachteil oder Desinteresse ist. Und genau mit dieser Situation haben es Organisationen ja dauernd zu tun, dass es uneindeutig ist, a, wer daran ein Interesse hat und b, ob dieses Interesse tatsächlich auch in Zukunft mit der Entscheidung erfüllt werden wird.
Ja, okay. Ja, ich glaube, das Stichwort Interessen ist da wahrscheinlich gar nicht schlecht, weil das bringt die ein oder anderen scheinbar rationalen Entscheidungen auch ein bisschen durcheinander. Aber jetzt, wenn man auf diesen Eigensinn guckt und selbst wenn man nicht so weit geht zu sagen, Organisationen sind irrationale Konstrukte, hast du ja jetzt 42 Hacks formuliert, um ja mit all diesen ja doch vielleicht manchmal unberechenbaren oder uneindeutigen Situationen in Organisationen umzugehen. Und jetzt frage ich mich natürlich, irgendwo taucht da sowas auf von einem gefalteten Post-it, das man beim Bohren von Löchern in Wänden verwendet. Was hat denn dieses Post-it mit Hacks für Führung und Beratung zu tun?
Der Begriff Hack, der ist ja ursprünglich mal aus der IT-Branche oder stammt aus der IT-Branche. Dort haben Leute Systeme gehackt. Sie haben sich also unerlaubt in IT-Systeme eingehackt. Über die Zeit hat der eine Begriffsveränderung vorgenommen oder wurde vorgenommen und heute versteht man unter einem Live-Hack etwas, was das Leben erleichtert, das heißt durch irgendeine Funktionsentfremdung, Zweckentfremdung, durch einen Workaround kann man irgendwas Materielles benutzen für etwas, wofür es gar nicht vorgesehen war. Und dafür steht zum Beispiel dieses Post-it, was man gefaltet an die Wand hängt und bohren kann, ohne dass man eine dritte Hand braucht, die den Staubsauger hält und den Bohrstaub auffängt. Also es ist eine Form von Umdenken, Querdenken in der Funktion eines Post-its.
Ah ja, also das Post-it klebe ich so im Winkel unter das Bohrloch und dann fällt der Staub da auf das Post-it drauf. Das ist sozusagen mein kleiner Lebenstrick und Workaround. Und diese 42 Hacks sollen mir also helfen, da im Führungsalltag, vielleicht auch im Beratungsalltag, da irgendwo eine dritte Hand noch zur Verfügung zu kriegen, die mir da irgendwie noch zur Seite steht.
Ja, genau. Also diese Grundidee eines Hacks, die habe ich übertragen auf Fragestellungen in Organisationen. Warum? Weil ich immer wieder erlebt habe, dass Organisationsverständnisse, die in Organisationen herrschen, zu zum Beispiel endlosen Debatten führen, zu Kulturentwicklungsprogrammen führen, die unendlich viel Geld kosten, wo ich immer dachte, da könnte man aber einen schnelleren Weg finden oder einen Workaround finden oder einen anderen Zugang zu diesem Thema finden, der ökonomischer ist und der der Organisation auch besser gerecht wird. Und diese Verständnisse versuche ich mit den Hacks durch kleine gängige Erzählungen, wie man über Organisationen denkt, erstmal zu irritieren. Dann gibt es eine systemtheoretische Fundierung, warum es anders sinnvoll sein könnte, über Organisation oder über diese Teil der Organisationsfrage nachzudenken. Und jeder Hack endet, wie soll es auch anders sein, mit einer Empfehlung in Form von so einer Überschrift, die da lautet, was tun, was besser lassen.
Mhm. Brauchst du denn bestimmte Vorkenntnisse oder auch ein bestimmtes Verständnis? Du hast ja eben das Wort Organisationsverständnis so ein bisschen en passant erwähnt und ich habe mich so gefragt, es gibt ja so ein Organisationsverständnis, dass eine Organisation wie so ein Uhrwerk oder eine Maschine funktioniert. Das ist ja auch keine seltene Metapher und genauso gibt es natürlich auch die Gegenmeinung, dass genau das nicht der Fall ist. Was brauche ich denn für ein Organisationsverständnis, um mit diesem Buch glücklich zu werden?
Ich führe mal eine Unterscheidung ein, nämlich es gibt das rationalistische Organisationsverständnis und das systemische oder auch systemtheoretisch fundierte Organisationsverständnis. Und ja, aus unserer Sicht hilft natürlich das systemtheoretische Organisationsverständnis, weil es Antworten liefert, wie man mit Komplexität, mit Entscheidungsunsicherheit, mit einer VUCA-World umgehen kann, also wie man heute besser eine Organisation unter diesen Situationen, die wir hier in der Welt haben, führen kann.
Mhm. Und ich habe verstanden, dass es für Führungskräfte eher eine nicht so gute Nachricht ist, wenn man soziale Systeme als operativ geschlossen betrachtet. Das hört sich ja schon sehr anspruchsvoll an. Was ist denn damit gemeint?
Vielleicht nochmal vorweg ein Gedanke. Ich habe mich lange damit beschäftigt, ob ich in diesem Buch Theorie explizit formuliere oder ob ich es lasse, ob es das braucht oder nicht, ob ich es an den Anfang oder ans Ende setze. Ich habe es jetzt an den Anfang gesetzt und da wird dann auch dieses Thema operative Geschlossenheit besprochen oder beschrieben. Die Hacks sind aber auch ohne diese Theorieeinführung verständlich. Also das schon mal so ein bisschen als Aufmunterung, das Buch trotzdem zu lesen, auch wenn wir jetzt gerade hier in der Einführung über solche Begriffe wie operative Geschlossenheit sprechen. Also warum könnte das für Führungskräfte möglicherweise eine nicht so einfache Nachricht sein, dass Systeme operativ geschlossen sind? Man muss sich das so vorstellen, dass lebende Systeme, und dazu gehört die Psyche, dazu gehört der Körper, aber dazu gehören auch soziale Systeme und Organisationen sind soziale Systeme, mit ihrer Operation so oder sich so organisieren, dass von außen kein Zugriff möglich ist. Ich mache das mal an einem Beispiel. Mein Körper, der besteht aus Zellen und eine Zelle kann eine Zelle reproduzieren. Mein Kopf kann aber keine Zelle reproduzieren.
Und, also du meinst mit Willenskraft?
Mit Willenskraft geht es nicht. Das ist ja ein bisschen bedauerlich, weil natürlich, ich gehe jetzt auf die 60 zu, würde ich meinen Zellen gerne einen Verjüngungsauftrag mitgeben. Aber ich kann mich noch so sehr anstrengen, das funktioniert nicht. Warum? Weil meine Zellen und mein Organismus operativ geschlossen ist. Also nur eine Zelle kann auf die Reproduktion einer Zelle einwirken. Dort ist der Bauplan quasi der Zellreproduktion hinterlegt. Das heißt jetzt nicht, dass eine Zelle autonom im Sinne von autark ist. Also sie braucht Nahrung und sie braucht Sauerstoff und so weiter. Aber das bezeichnen wir als die Umwelt und nicht als das System selbst. Ähnlich ist es mit meiner Psyche. Also ein Gedanke schließt an einen Gedanken und Holger, wenn du mir einen Gedanken einpflanzen willst, dann wird es nicht funktionieren.
Wenn ich laut schreie?
Wenn du laut schreist, dann laufe ich vielleicht davon. Also es hat schon einen Einfluss auf mich, aber ob ich danach denke, der Typ ist super oder total doof, wirst du nicht determinieren können.
Ja, okay.
Und Gleiches gilt natürlich für Organisationen als soziale Systeme, die jetzt nicht aus Zellen oder Gedanken bestehen, sondern aus Kommunikationsereignissen. Auch die kann ich als Führungskraft nicht in so eine Richtung leiten und steuern, wie ich sie exakt haben will. Also ich kann mich jetzt nicht dahinsetzen und sagen, so, heute diskutieren wir und am Ende wird jeder gesagt haben, was ich wollte.
Okay, und das ist die schlechte Nachricht, weil ich will natürlich als Chef, dass die Leute einsehen, dass ich Recht habe und dass meine Entscheidung irgendwie total super ist und
betriebswirtschaftlich top organisiert, ja, genau, oder gedacht, gut ausgerechnet, rational, wirklich der beste Case. Und trotzdem kann es dann sein, dass Mitarbeitende sagen, nee, also dieses Produkt passt nicht zu unserer Firma, das schädigt unsere Identität oder das wollen wir nicht haben. Und dann kann der beste Business Case trotzdem in so einer Runde wegdiskutiert werden oder angezweifelt werden oder eben auch dann später in der Umsetzung nicht so funktionieren, wie man sich das als Gestalter gewünscht hat.
Okay, und daraus schließe ich mal, dass das eine zentrale Grundlage ist für alles andere. Wenn man diesem Gedanken folgt, dann muss ich eben andere Wege finden, so erkläre ich mir das jetzt gerade, Einfluss zu nehmen über Sense-Making-Prozesse zum Beispiel, über Kommunikation, die dann eben doch gelingt, weil der andere oder die andere dann vielleicht doch einem Gedanken folgen will oder kann. Und das alles irgendwie anzustellen, ist das richtig so, dass das dann in den weiteren Seiten des Buches ausgeführt, wie man diese operative Geschlossenheit gewissermaßen per Bypass überwindet, damit wir nicht alle als Autisten enden, sondern irgendwie trotzdem Organisation funktioniert, Kommunikation funktioniert.
Ja, genau. Also manchmal mag ja so ein Eindruck entstehen, oh, jetzt kommen die Systemtheoretiker oder die systemischen Berater und alles wird beliebig, weil Organisationen ja nicht steuerbar sind. Das ist natürlich ein riesiger Irrtum. Natürlich sind Organisationen beeinflussbar, sie sind nur nicht final terminierbar, also im Sinne von bis zum letzten entscheidbar durch eine, oder also nicht bis zum letzten kann irgendjemand entscheiden, was hier passiert, sondern das sind natürlich Kommunikationsereignisse, die sich über die Zeit ergeben. Man kann Einfluss nehmen, aber nicht im Sinne von, man hat das Schlussergebnis organisiert.
So ein bisschen wie der Fußball, der Torwart schießt ihn nach vorne und dann nimmt ihn ein Spieler an und er nimmt ihn vielleicht irgendwie an und doch nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Also der Weg des Balles bis ins gegnerische Tor ist nicht determiniert, sondern von vielen anderen Mitspielern abhängig und vielleicht gelingt es auch gar nicht, wenn man Pech hat. Und wenn man Glück hat, hat man eben einen Lauf und der Ball landet da, wo man will, oder? So ein bisschen, ja. Es ist nicht direkt beeinflussbar im Sinne von, man schießt und es landet im Tor, dann wäre das, glaube ich, auch kein sinnvolles Spiel. Aber es ist auch nicht unmöglich.
Ja, und da sieht man ja auch die Komplexität, die du da gerade beschreibst. Dann kommen da Mitspieler oder Gegner mit ins Spiel, die nicht das machen, was man wollte. Also es kommt das Unerwartete, das Komplexe, die haben vielleicht was Neues geübt. Der Ball wird vom Spieler gerade super angenommen und man hat damit gar nicht gerechnet. Also das sind ja alles Situationen, wie man sie nicht nur auf dem Spielfeld eines Fußballplatzes, sondern eben auch auf dem Spielfeld einer Organisation wiederfindet. Und damit kann man umgehen und auch Einfluss nehmen, zum Beispiel, und das ist ja das Kapitel 2, über Entscheidungsprämissen, sodass dort, manche nennen es Spielregeln, aufgestellt werden, innerhalb dessen dann dieses Spiel, also die Organisation und ihr Erfolg, dann ablaufen können.
Ja, dann verstehe ich einfach mal die 42 Hacks als 42 Trainingsstationen für besseres Spiel und für eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Ball dann tatsächlich im Tor landet.
Ja, so könnte man es zusammenfassen.
Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit der Einleitung durch und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss, Sabine.
Ich freue mich. Tschüss.